Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ario Degani ist Rechtsanwalt aus Deutschland und er lebt mit seiner Familie in einem Vorort von Kiew.
Man ist nicht ohnmächtig. Also das sage ich auch allen Bekannten, Freunden, die sich bei uns melden. Was auch sehr, sehr hilft, dieses Licht, was jetzt gerade entzündet wird in der ganzen Welt, dass jeder Anteil daran nimmt und versucht zu unterstützen und versuchen, eine Lösung dafür zu finden, zumindest den Menschen das Leid ein bisschen zu erleichtern, soweit es geht. Aber ich denke, wir werden sehr viel Leid in den nächsten Tagen auch erleben, was wir vorher nicht hatten.
In der Nacht von gestern auf heute hat es 4 oder 5 Bombeneinschläge gegeben. Auch das hat er erzählt. Ario, seine Frau und seine 2 Kinder konnten das auch spüren, weil die Erde gebebt hat. Am Anfang klingt er ja noch relativ hoffnungsvoll. Zum Ende hin ändert sich das. Russische Truppen versuchen weiter, die größeren Städte in der Ukraine zu erobern. Putin will nach wie vor auch Kiew einnehmen mit seinen Streitkräften. André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbands, heute im Morgenmagazin im Ersten.
Er führt eben Kräfte nach im Osten, im Süden, aber auch vor allem im Norden. Mit Blick auf Kiew, es hat ja eine gewisse Symbolik, der Angriff auf Kiew. Und ich gehe fest davon aus, dass er seine Angriffsbewegung verstärkt und dass wir in den nächsten Tagen noch bittere Kämpfe erleben werden, insbesondere um Kiew.
Mittlerweile gibt es eine Resolution der UNO-Vollversammlung. 141 Länder haben zugestimmt, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abziehen soll. Auch am Mittwoch, den 2. März, fassen wir euch hier im Update-Podcast die aktuelle Entwicklung in der Ukraine zusammen. Außerdem sprechen wir über ein Abkommen, das von vielen UmweltexpertInnen als historisch bezeichnet wird. Es geht darum, weltweit Plastikmüll zu vermeiden. Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat gerade den Weg dafür bereitet, und zwar für ein globales Plastikabkommen. Was das jetzt bedeutet, wann es konkret umgesetzt wird und wie, auch das werden wir noch klären in der kommenden halben Stunde hier im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Russland zieht weiter Truppen zusammen, die langsam auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorrücken. Und im Osten des Landes wird die zweitgrößte Stadt Charkiw weiter beschossen. Sabine Adler hat für uns den Tag über die Meldung aus der Ukraine verfolgt. Sabine, was kannst du uns sagen zur aktuellen Lage?
Also die aktuelle Lage in Kiew ist weiterhin sehr ernst. So war es ja schon am Wochenende, auch gestern, der Bürgermeister Klitschko hat berichtet, dass die Einheiten der russischen Streitkräfte immer näher kommen. 15.000 Menschen sollen sich angeblich in der Metro, also in der U-Bahn, in Sicherheit gebracht haben. Und in Charkiw, du hattest das gerade erwähnt, hat es auch am Nachmittag wieder schwere Angriffe gegeben im Stadtzentrum. Dieses Mal ist eine Polizeistation zerstört worden und dazu andere Verwaltungsgebäude. Der Bürgermeister macht schwere Vorwürfe gegen die russische Führung wegen dieser Attacken, dieser Angriffe eben auf zivile Ziele. Angriffe hat es auch in Schitomir gegeben, in Cherson. Da ist es völlig unklar, ob die Stadt nun eingenommen wurde oder nicht. Das geht seit gestern hin und her. Und bei Mariupol, auch eine Stadt wie Cherson im Süden der Ukraine, da heißt es, seien so schwere Kämpfe, dass es sogar fast unmöglich sei, Verletzte aus der Stadt herauszubringen. Vielleicht das mal der Überblick.
Dann lass uns noch mal kurz zurückblicken auf gestern. Da ist der Fernsehturm von Kiew schwer beschädigt worden bei einem Angriff und möglicherweise eben auch die benachbarte jüdische Gedenkstätte Babinjar. Warum ist dieser Ort so wichtig? Kannst du uns das noch mal erklären?
Also Babinjar ist früher, 1941, zu den Zeiten dieses furchtbaren Ereignisses, nämlich der Ermordung von erst 30.000 jüdischen Einwohnern und dann später im Verlauf der deutschen Besetzung insgesamt 100.000 Menschen. Und zu dieser Zeit hat diese Region sozusagen, dieses Wäldchen mit den Hügeln und Schluchten außerhalb von Kiew gelegen. Jetzt inzwischen liegt es quasi in der Stadt, mitten in der Stadt. Der Fernsehturm steht genau neben oder ist auf dem Territorium von Babinjar. Und da dieser Fernsehturm ist beschossen worden, es hat 5 Tote gegeben und 5 Verletzte. Und diese Toten lagen quasi auf dem Gebiet von Babinjar, also wo schon die vielen anderen Toten sind. Und das ist für die Ukrainer wirklich eine emotionale Angelegenheit. Und ganz davon abgesehen ist es auch eine Gegend, wo man auch spazieren geht. Man geht durch, um bestimmte, zum Beispiel die Universität zu erreichen. Also das ist auch ganz stark frequentiert und hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung.
Für heute Abend sind weitere Gespräche angekündigt zwischen russischer Verhandlungsdelegation und ukrainischer. Werden die stattfinden?
Das ist noch ein bisschen unklar. Also es heißt, die russische Delegation habe sich auf den Weg gemacht. Aber all das, was zum Beispiel auch der Präsidentensprecher Peskow erzählt, wie vage. Und es klingt fast so ein bisschen wurschtig. Na ja, gucken wir mal, ob wir kommen und gucken wir mal, ob wir reden. Also das klingt jetzt nicht so, als hätte das irgendeine Priorität für den Kreml. Und von ukrainischer Seite, da ist es so, man geht dahin, das ist völlig klar. Man versucht auch klarzumachen, was möglichst rauskommen sollte. Denn man spricht hier von Sicherheitsgarantien, aber das sind Sicherheitsgarantien, die nun die russische Seite wahrscheinlich nicht zu geben bereit ist und auch nicht bestimmen kann im Übrigen. Denn die ukrainische Seite möchte die Sicherheitsgarantien am liebsten durch eine Mitgliedschaft oder eine Annäherung an die Europäische Union.
In der Berichterstattung sind wir ja als Berichterstattende eben angewiesen, gerade auf Informationen von der russischen und eben auch der ukrainischen Seite, also die Kriegsparteien, wenn man so will. Und es ist ja schwierig, Infos und Meldungen zu verifizieren, sie zu überprüfen. Es gibt viele Falschmeldungen, gerade auf Social Media. Wie gehst du denn eigentlich um mit dieser Nachrichtenlage? Wie schwierig macht das vielleicht auch die Berichterstattung für dich?
Also das ist wirklich extrem schwer und es ist so, auf der einen Seite haben die sozialen Medien die Sache vielleicht nicht verbessert, aber auf der anderen Seite kann man eben doch bestimmte Sachen prüfen. Also zum Beispiel bei mir, ja. Erstens weiß ich, wie der Ort aussieht. Ich weiß, wo dieser Fernsehturm steht. Aber das wissen wir natürlich ja nicht immer. Das ist ja Zufall, dass ich diesen Ort so genau kenne. Und als ich die Bilder von verschiedenen Usern gesehen habe, war mir klar, ja, da ist auch wirklich tatsächlich dieses Gelände betroffen davon. Denn dort befindet sich das alles. Also gelogen wird ja am meisten, was die Verluste angeht und auch die Strategie natürlich. Und heute heißt es zum Beispiel auf ukrainischer Seite, Russland habe in der Ukraine 2000 Menschen getötet und 6000 russische Soldaten verloren. In Russland nennt man überhaupt keine Zahlen. Da sagt der Präsidentensprecher, das ist eigentlich Sache des Verteidigungsministeriums. Aber das Verteidigungsministerium sagt keine Zahlen. Und die verweisen darauf, dass ja Präsident Putin der Oberkommandierende ist. Also es ist wirklich sehr schwer. Was hilft, ist, wenn man die Medien eine Zeit lang kennt, also bestimmte Internetportale, wenn man, wenn sie denn eben schon eine Zeit lang bestehen, wie seriös waren sie, sind sie schon mal aufgefallen durch Falschmeldungen, sind sie im Ton sehr propagandistisch? Gibt es zum Beispiel Sachen, die einfach zu sehr zu der Lesart der jeweiligen Partei passen? Und wenn das ist, also wenn es so sehr nach Propaganda riecht, dann muss man wirklich vorsichtig sein und lieber noch mal in sehr, sehr anderen Quellen prüfen. Was auch auffällt, ist, dass es reicht nicht, viele Quellen anzugucken. Es müssen unterschiedliche sein, denn da schreibt wirklich der eine vom anderen ab und man kann sich darauf überhaupt nicht verlassen.
Sabine, danke für diese Zusammenfassung zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An der polnisch-ukrainischen Grenze gibt es eine große Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Auf der polnischen Seite warten Helferinnen und Helfer mit Lebensmitteln, mit Decken, mit Windeln und viele nehmen Geflüchtete auch auf, privat zu Hause. Wer die Ukraine verlassen hat, der ist erstmal in Sicherheit. Aber wie geht's dann weiter und welche langfristige Perspektive brauchen wir in der EU für die Flüchtlinge aus der Ukraine? Darüber spreche ich jetzt mit Aminata Touré. Sie ist Grünen-Politikerin im Landtag von Schleswig-Holstein und dort unter anderem Sprecherin für die Themen Antirassismus, Flucht und Migration. Guten Abend, Frau Touré.
Guten Abend.
Frau Touré, erwartet werden je nach Schätzung zwischen 4 und 7 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine und bisher kommen offenbar noch viele in Polen unter. Ist Deutschland darauf vorbereitet, dass bald mehr Menschen ankommen könnten?
Ich glaube schon, dass Deutschland darauf vorbereitet ist. Ich hatte heute erst ein Gespräch oder eine Runde auch mit der Innenministerin aus Schleswig-Holstein, die berichtet hat, wie der Austausch der Landesinnenministerien gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium um Nancy Faeser vorbereiten, dass eben viele Menschen in Deutschland ankommen werden. Und das muss man natürlich auch im Zusammenspiel mit den Kommunen vorbereiten. Wir in Schleswig-Holstein sind genau in diesen Gesprächen und in dieser Vorbereitung. Deswegen glaube ich, wir werden das auf jeden Fall hinbekommen.
Müssen sich denn die EU-Staaten mittelfristig Gedanken machen über einen offiziellen Verteilungsmechanismus, also über einen Schlüssel?
Absolut. Diese Frage ist natürlich schon seit Jahren offen, weil man einfach Länder hat, die bereit sind und andere wiederum nicht. Und man muss das im Zuge der Fragen, die rund um das Thema Asyl da sind, definitiv diskutieren und spätestens jetzt eine Lösung hinbekommen. Morgen gibt es ja auch die Sitzung des Rates der Europäischen Union. Und da wird man vor allem auch über das Thema sprechen, wie man den Menschen aus der Ukraine auch ermöglichen wird, hier tatsächlich dann auch sein zu können in Europa.
Was ist Ihre Einschätzung? Könnte diese Situation Deutschland oder andere EU-Staaten auch irgendwann überfordern?
Diese Frage stellt sich natürlich immer ein Stück weit, wenn es darum geht, dass viele Menschen Schutz suchen. Und ich glaube aber, dass wir definitiv in der Lage sind, das hinzubekommen, weil wir gerade in einer Situation sind, in der man ehrlicherweise sagen muss, dass nicht wir die große Herausforderung haben, sondern gerade der ukrainische Staat, weil dort eben Menschen das Land verlassen aufgrund der Kriegssituation. Und ich glaube, wir können das hinbekommen. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gezeigt.
Mit Blick auf das Jahr 2015, als viele Menschen vor dem syrischen Bürgerkrieg geflüchtet sind. Inwiefern ist die Situation jetzt ähnlich und wo unterscheidet sie sich?
Ähnlich ist sie dahingehend, dass Menschen Schutz suchen und vor einem Krieg fliehen und sie deswegen schutzlos sind und wir in der Situation sind, Menschen aufzunehmen. Unterschiedlich ist es definitiv mit Blick darauf, dass es ein Staat ist, der noch mal viel näher dran ist, mit Blick darauf, dass die Menschen auch schneller da sind. Innerhalb von bummelig 2 Stunden Fluglinie können die Menschen in Deutschland sein. Man muss schneller vorbereitet sein, aber auch insgesamt die Europäische Union muss schneller vorbereitet sein. Das unterscheidet sich dann da, glaube ich, schon.
Jetzt weiß ja niemand aktuell, wie es in der Ukraine weitergehen wird, wie lange dieser Krieg andauernd wird, wie die Zustände danach sind. Was kann man den Menschen aus der Ukraine eigentlich jetzt versprechen?
Ich glaube, das, was wir versprechen können, ist, dass wir uns darum kümmern, dass sie hier Schutz finden in der Europäischen Union und aber auch dezidiert in Deutschland. Und die Gespräche, die ja vor allem auch auf Bundesebene oder die Unterstützung, die dort stattfindet, ist natürlich auch mit Blick auf die ukrainische Verteidigungssituation dort auch tatsächlich zu unterstützen militärisch. Das ist, glaube ich, das, was auch die Menschen dort gerade wollen. Dann hat es natürlich auch in den letzten Tagen die Gespräche gegeben, was den EU-Beitritt angeht. Ich glaube, Signale dahingehend, dass man bereit ist, noch enger in der Zukunft zusammenzuarbeiten und dass man solidarisch ist mit dem ukrainischen Volk und dem Staat, ist, glaube ich, total notwendig.
Frau Touré, dann danke für Ihre Zeit und für die Sicht eben aus der Sicht der Politik. Aminata Touré ist Grünen-Politikerin im Landtag von Schleswig-Holstein und wir haben mit ihr in Deutschlandfunk Nova darüber gesprochen, wie es weitergehen kann, welche langfristige Perspektive kann es geben für Flüchtlinge aus der Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ich jetzt sage Plastikmüll, dann denkt ihr bestimmt so, oh, jetzt kommt wieder eine schlechte Nachricht, ne? Nee, in diesem Fall nicht. Jetzt kommt eine gute Nachricht. Denn die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat gerade den Weg bereitet für ein globales Plastikabkommen, um Plastikmüll zu reduzieren. Verena von Kaltz aus unserem Team. Kann man sagen, das ist wirklich was ganz Besonderes? Das ist eine bahnbrechende Entscheidung?
Ja, das kann man schon so sagen. Also die UN-Umweltversammlung UNEA, die hat heute einstimmig beschlossen, ein solches Plastikabkommen in den nächsten 2 Jahren mit konkreten, strengen, rechtsverbindlichen Vorgaben zu verhandeln. Es gab danach lauten Applaus im Abstimmungssaal, nachdem der Präsident der Versammlung, der norwegische Umweltminister Espen Barth Eide, verkündet hat, dass die Resolution angenommen worden ist.
I see no objections. It is so decided. We're making history today. And you should all be proud.
Genau, wir machen Geschichte und ihr solltet alle stolz sein. Er hat auf der Pressekonferenz auch betont, dass es gelungen sei, ein Abkommen anzustoßen, mit dem Plastikverschmutzung beendet werden könne, nicht nur reduziert. Und dass alle jetzt so begeistert darüber sind und es auch historisch nennen, das hat vermutlich auch damit zu tun, dass sich in den letzten Jahren einfach kaum was bewegt hat. Das Thema stand schon oft auf der Liste, aber war in vergangenen Umweltversammlungen der UN immer wieder vertagt worden, obwohl ja alle wissen, wie sehr es drängt, weil immer mehr Plastik produziert wird und in die Umwelt gelangt.
Und was sind das dann für strenge Vorgaben, von denen du gerade schon gesprochen hast?
Also ein wichtiger Punkt ist, dass nicht nur auf den Plastikmüll geschaut wird, also nicht auf das, was hinten rauskommt am Ende, sondern dass man eben auch guckt, was ist mit der Produktion? Kann man die Produktion vermindern, dass wenig Kunststoff- und Plastikprodukte überhaupt entstehen? Viola Wohlgemuth, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Konsum bei Greenpeace Deutschland, die hat mir es so erklärt.
Wenn wir gegen diese Plastikvermüllung, diese Kontamination, die jeden Winkel unseres Planeten und sogar schon unsere menschlichen Körper erreicht hat, etwas wirklich auf die Wege bringen wollen, dann ist es eben so wichtig, dass wir den Hahn zudrehen müssen, aus dem diese Plastikflut eben kommt.
Und das war tatsächlich im Vorfeld ein Streitpunkt. Also Plastikhersteller hatten versucht, wie Medien berichten, zu erreichen, dass bei diesem Abkommen die Produktion von Plastik und Kunststoff nicht Gegenstand wird.
Heißt dann wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Plastikprodukten verboten werden?
Ja, und dass es überall eingespart wird, wo es Alternativen gibt. Wichtig ist auch dabei, dass das Plastikabkommen, wie die UN-Umweltversammlung das jetzt auf den Weg gebracht hat, auch rechtlich bindend sein soll. Das heißt, wenn ein solches Plastikabkommen verabschiedet wird, dann müssen es die Länder, die Nationen später in Gesetze gießen, um die Auflagen zu erreichen. Es ist also nicht so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Mhm. Und dass es sich auf die ganze Welt bezieht und nicht nur den Meer als Lebensraum im Blick hat, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Naja, weil das wissen wir ja mittlerweile, Mikroplastik ist einfach überall und es ist auch überall ein Problem.
Ja, genau. Also Viola Wohlgemuth von Greenpeace sagt, man kann das Problem nicht begrenzen, da Plastik wirklich inzwischen in jedem einzelnen Ökosystem zu finden ist.
Das sind eben nicht nur die tiefsten Gräben in den Ozeanen und irgendwie die Strände, die wir so sehen und die Urlaubsfotos vielleicht ein bisschen unschön machen. Mittlerweile ist Mikroplastik eben auch auf unseren Böden. Es ist in unserem Obst, in unserem Gemüse. Wir atmen es sogar schon ein. Wir finden es im Schnee, im Himalaya, aber auch in den Alpen. Und das ist eben das große Problem. Plastik, Mikroplastik ist weltweit, ist überall. Und deswegen müssen wir es eben auch gesamt betrachten und eben auch gesamt bekämpfen.
Also laut Schätzungen der UNO werden übrigens mittlerweile jährlich 400 Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit produziert. Also unvorstellbar viel.
400 Millionen Tonnen, Wahnsinn, ja. Du sagst, das Plastikabkommen ist jetzt auf den Weg gebracht. Das ist also heute, das ist noch kein fertiges Abkommen gewesen, was sie dann da verabschiedet haben.
Nee, genau. Das war jetzt die wichtige Vorarbeit für ein tatsächliches Abkommen. Also es gibt jetzt ein Mandat dafür, dass in den nächsten 2 Jahren eine Gruppe von Fachleuten verschiedener Länder das eigentliche Plastikabkommen aushandelt. Und es wird sich zeigen, ob deren Vorschlag für ein Plastikabkommen dann wirklich auch genauso hart und ambitioniert ist, wie das, was die heutige Resolution vorgegeben hat. Denn der Vorschlag, der wird dann der UN vorgelegt und abgestimmt. Und das ist dann eben das eigentliche globale Plastikabkommen, auf das es ankommt.
Heute war ein historischer Tag, so sagen es zumindest viele, weil die Umweltversammlung der Vereinten Nationen ein strenges Plastikabkommen auf den Weg gebracht hat. Infos dazu bei uns in Deutschlandfunk Nova von Verena von Kaltz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Aschermittwoch beginnt für gläubige KatholikInnen die Fastenzeit. Und pünktlich dazu ist heute der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki zurückgekommen. So war es auch geplant. Rund 5 Monate lang hatte Wölki sich eine Auszeit genommen, nachdem er für seinen Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche stark kritisiert worden war. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Offenbar wollte Wölki heute aber gar nicht zurückkommen und sein Amt als Kölner Erzbischof wieder aufnehmen.
Nein, nach Angaben des Kölner Erzbistums hat Wölki Papst Franziskus während seiner Auszeit seinen Rücktritt angeboten. Der Papst habe aber gesagt, dass er über dieses Rücktrittsgesuch zu gegebener Zeit entscheiden werde. Und deshalb hat Wölki seinen Dienst als Kölner Erzbischof heute bis auf Weiteres wieder aufgenommen.
Also könnte man es auch anders formulieren. Franziskus hat Wölki zumindest noch nicht zurücktreten lassen.
Könnte man so sagen, wobei Wölki wiederum seinerseits diese Ablehnung des Rücktritts ja auch akzeptiert hat. Wann genau Wölki den Rücktritt in den letzten 5 Monaten angeboten hat, das weiß man nicht, genauso wenig wie wann genau die gegebene Zeit sein wird, zu der der Papst darüber entscheiden will.
Es hat viel Kritik an Wölki gegeben, Stichwort Aufarbeitung sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln, generell in der katholischen Kirche. Wie war denn der erste Tag zurück auf Arbeit?
Ja, Kritik gibt es weiterhin von vielen Seiten. Gegen Wölkis Rückkehr gab es heute früh auch eine Demonstration vor dem Kölner Dom, unter anderem organisiert von der Initiative Maria 2.0. Das ist eine Initiative von Frauen in der katholischen Kirche, die Veränderungen und Reformen fordern. Laut den Veranstaltenden waren 300 Menschen vor Ort. Die Polizei sprach von 150. Und die haben sich sehr gefreut, als die Nachricht kam, dass Wölki dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat.
Wir haben gerade gehört, dass Kardinal Rainer Maria Wölki dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat, hier vor wenigen Minuten.
Ja, die Frage bleibt jetzt aber eben, ob und wann Wölki tatsächlich zurücktritt. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend ist dafür und hat den Papst gebeten, das Rücktrittsgesuch anzunehmen. Und der Vorsitzende des Kölner Diözesanrats, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach, sagt, Wölki ist wieder da, aber keiner wisse genau, was das jetzt heißt.
In der großen Mehrheit, und zwar über alle Strömungen weg, von jung bis alt, ist klar, dieses System von Kirche, das hat keine Zukunft mehr. Das führt uns in eine Kernschmelze im Erzbistum Köln, aber auch darüber hinaus. Die Auszeit selber hat keines der Probleme gelöst.
Aus Sicht von Kurzbach müssen die strukturellen Probleme innerhalb der katholischen Kirche angepackt werden.
Was hat man denn von Wölki selbst heute gehört? Also ist er im Dom gewesen? Hat er was gesagt?
Ja, dass er im Dom gewesen wäre, das war wohl eigentlich geplant. Er wollte heute am traditionellen Aschermittwochsgottesdienst im Dom teilnehmen, aber das wurde dann doch wieder abgesagt. Stattdessen hat Wölki einen Brief an die Gläubigen veröffentlicht, einen sogenannten Hirtenbrief. Und darin bittet er Gott um die Chance für einen Neuanfang und die Gläubigen um Offenheit, Geduld und darum, Zitat, mir, nein, uns noch eine Chance zu geben. Wobei er mit uns vermutlich die katholische Kirche als Ganzes meint, die ja seit dem Missbrauchsskandal weiter sehr viele Menschen verlassen haben, insbesondere im Erzbistum Köln. Wölki hat in dem Brief auch angekündigt, in den nächsten Wochen und Monaten mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und sich auszutauschen.
In Köln hat heute der Erzbischof Rainer Maria Wölki seinen Dienst wieder aufgenommen, nicht einen, sondern seinen, nach rund 5 Monaten Auszeit. Gleichzeitig hat er dem Papst seinen Rücktritt angeboten, doch der hat darüber noch nicht entschieden. Infos dazu von Kerstin Ruskowski.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine 48 Stunden mehr, dann starten die Paralympischen Winterspiele in Peking, während die russische Armee nach wie vor versucht, Teile der Ukraine unter ihre Kontrolle zu bringen. Sollen, dürfen SportlerInnen aus Russland und Belarus bei den Paralympics mitmachen? Über diese Frage musste das Internationale Paralympische Komitee entscheiden. Und das IPC sagt eben jetzt, ja, die Teams aus beiden Ländern dürfen dabei sein. Und darüber müssen wir sprechen. Und zwar mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Maxi, das IPC spricht trotzdem von einer Bestrafung Russlands. Wie kann man das verstehen?
Ja, also das IPC hat mal wieder die Formel benutzt, auf die sich die Sportverbände gerne zurückziehen, nämlich, dass die Verbände politisch neutral seien. Und deswegen hat es gesagt, die Sportlerinnen und Sportler aus Belarus und Russland werden nicht ausgeschlossen, sondern sie treten als neutrale Athletinnen und Athleten an. Das heißt, es gibt keine nationalen Symbole oder Flaggen. Das muss im Zweifel abgeklebt werden. Es wird auch keine Hymne gespielt und die Medaillen tauchen auch nicht im Medaillenspiegel auf. Aber für Russland ist das tatsächlich eigentlich gar keine neue Strafe. Flaggen und Hymnen waren schon vorher verboten als Strafe für das Staatsdoping.
Der IPC-Präsident Andrew Parsons hat gesagt, dass man im Rahmen der neuen IPC-Verfassung entschieden habe, eben politisch neutral zu bleiben. Was steht denn da drin?
Also es ist eher wichtig, was da nicht drin steht. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Sportjuristerei. Ich habe mir das gerade eben auch erklären lassen. Also da steht nicht drin in dieser Verfassung, dass ein paralympisches Komitee dafür bestraft werden kann, wenn der eigene Staat einen Angriffskrieg führt. Das klingt jetzt wirklich absurd, aber es ist nun mal so. Das ist eine Satzung von einem Sportverband. Und was da drin steht, ist zum Beispiel, dass ein Mitglied, also in dem Fall zum Beispiel das Paralympische Komitee von Russland, dann ausgeschlossen werden darf, wenn es die Mitgliedsbeiträge nicht zahlt. Also was ganz Banales. Und selbst ein Verstoß gegen den Ethikcode ist da nicht direkt genannt, aber immerhin impliziert. Aber auch das bringt in dem Fall nichts, denn das IPC trennt da in der juristischen Betrachtung, denn das russische Paralympische Komitee hat ja nämlich keinen Angriffskrieg selber begonnen, sondern das waren andere russische Institutionen. Und deswegen sagt das IPC nach deutschem Recht, und das IPC sitzt in Bonn, ist also sozusagen ein nach deutschem Recht unterworfen, nach deutschem Recht ist nach dieser Satzung ein Ausschluss nicht möglich und deswegen halt nur diese Bestrafung. Wobei ich da auch ein Fragezeichen dran machen möchte, weil ich nicht verstehe, und mir konnte es gerade ein Sportrichter auch nicht erklären, wie eine Sanktion, die ja jetzt ausgesprochen wurde, stattfinden kann und die ja recht mild ist, wenn es eigentlich gar keinen Grund gibt oder gar keine Grundlage für eine Sanktion. Ja. Also es ist absurd. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe jetzt gerade eine juristische Begründung genannt, aber sie ist absurd.
Ja.
Und ich verlange auch nicht von dir, dass du sie unbedingt verstehst.
Okay, alles klar. Aber du hast es so gut, wie es eben möglich ist, uns auf jeden Fall erklärt. Danke schon mal dafür. Lass uns noch mal gucken. Es hat ja viele Proteste gegeben, auch schon im Vorfeld dieser Entscheidung gegeben, unter anderem vom Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands. Wie reagieren die denn auf die Entscheidung heute?
Ja, also die sind fassungslos, das kann man nicht anders sagen. Der DBS schreibt in einer Mitteilung, dass sie eine solche Entscheidung auch nicht für möglich gehalten haben. Und du hast den Präsidenten Friedhelm Julius Beucher ja gerade eben schon von gestern eingespielt und er war vorhin im ZDF und er hat gesagt, diese Sanktionen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sind eine Mogelpackung.
Es weiß doch jeder, sie starten für Länder, die aktuell im Krieg sind, morden, Leute erschießen. Das ist so unerträglich und das ist ein solcher Tiefpunkt für die Geschichte des Internationalen Paralympischen Komitees. Wir sind einfach entsetzt und fassungslos und können uns damit immer noch nicht abfinden.
Und man wird sich jetzt auch überlegen, wie man dagegen ein Zeichen setzen kann in dem Rahmen der Möglichkeiten.
Was ist denn, wenn ukrainische und russische AthletInnen in den Wettkämpfen oder im olympischen Dorf aufeinandertreffen? Also will man das dann vermeiden? Kann man das vermeiden? Was ist denn da die Strategie?
Nein, das kann man nicht vermeiden. Ganz im Gegenteil, es wird zum Beispiel beim Biathlon recht viele direkte Duelle geben. Bei den Paralympics vor 4 Jahren waren die Athletinnen und Athleten aus Russland und der Ukraine die erfolgreichsten. Und also ausgerechnet im Biathlon, wo natürlich auch noch geschossen wird. Das heißt, wir werden am Samstag, gibt es 6 Entscheidungen im Biathlon, da werden wahrscheinlich dann also russische und ukrainische Biathletinnen und Biathleten nebeneinander liegen und schießen, während die Armeen der Länder das gleichzeitig in der Ukraine tun. Das sind die Bilder, die wir sehen werden am Samstag durch diese Entscheidung heute.
Glaubst du, dass ukrainische, russische oder belarussische AthletInnen die Winterspiele auch als Plattform nutzen könnten für Botschaften?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist verboten, im Rahmen der Paralympischen Winterspiele politische Botschaften zu verbreiten. Es hat bei den Olympischen Spielen einen Skeletonfahrer aus der Ukraine gegeben, der nach seinem Lauf ein Plakat hochgehalten hat mit No War in Ukraine. Das war aber auch das Einzige, was wir da gesehen haben. Ob es jetzt so etwas geben wird, jetzt zum Beispiel der Eröffnungsfeier, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch verboten im Rahmen der Olympischen Spiele, höchstens im Rahmen von Pressekonferenzen werden wir da wahrscheinlich was hören.
Das Internationale Paralympische Komitee hat den Teams aus Russland und Belarus erlaubt, bei den Paralympics in China teilzunehmen. Mehr zu dieser Begründung, ein paar Hintergründe von Maximilian Rieger. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.